HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Eine Sektenführerin aus Hanau soll vor knapp 35 Jahren einen kleinen Jungen umgebracht haben. 2020 spricht das Hanauer Landgericht sie schuldig wegen Mordes und verurteilt sie zu lebenslanger Haft. Doch jetzt ist dieses Urteil nicht mehr gültig. Denn der Bundesgerichtshof hat dieses Urteil aufgehoben und ab heute wird der Fall neu verhandelt, und zwar am Landgericht in Frankfurt. Über die ganze Geschichte berichtet hr-Inforeporter Heiko Schneider schon seit Jahren und wir haben ihn vor dieser Sendung gefragt, worum es denn genau bei diesem Fall geht.
Es geht um Sylvia D., heute 75 Jahre alt, ab Anfang der 80er Jahre Anführerin einer Sekte in Hanau. 20 bis 40 Mitglieder hatte die. Sylvia D. hat da das Leben vorgegeben und zwar auf Grundlage ihrer Träume. Sie sei nämlich von Gott berufen und erhalte Botschaften von ihm. In einer dieser Botschaften ging es um den kleinen Jan, den Sohn eines Paares aus der Gruppe. In dem hat Sylvia D. unter anderem die Wiedergeburt Adolf Hitlers gesehen und deswegen wurde der Vierjährige in einen Sack gesteckt. Der wurde zugeschnürt und der Junge wurde sich selbst überlassen. Am Ende ist er erstickt.
Der Tod des Jungen war ja schon 1988, aber zum ersten Gerichtsprozess kam es ja erst viel, viel später. Warum genau?
Weil das Ganze nach einem tragischen Unfall aussah damals. Das Verfahren wurde erst 2015 neu aufgerollt, unter anderem wegen der Berichterstattung der Hessenschau. Aussteiger der Sekte haben uns nämlich berichtet von ihren Erlebnissen in dieser Sekte und eben auch vom Tod des kleinen Jan.
Was sagt die Angeklagte Sylvia D. dazu?
Sylvia D. sagt, sie sei keine Sektenanführerin, die Gruppe sei ja auch keine Sekte. Im Prozess am Hanauer Landgericht hat sie lange geschwiegen. Erst kurz vor dem Urteil hat sie einen langen, teilweise wirren Monolog gehalten. Die Quintessenz da, sie fühlt sich als Opfer einer großen Verschwörung. Trotzdem wurde sie dann verurteilt zu lebenslanger Haft wegen Mordes.
Und warum genau wird der Fall jetzt neu verhandelt?
Weil die Anwälte von Sylvia D. Revision eingelegt haben gegen das Urteil und der Bundesgerichtshof hat das Urteil aufgehoben. Der BGH sagt nämlich, die Hanauer Richter haben nicht genug erklärt, ob Sylvia D. wirklich die Absicht hatte, den Jungen zu töten an dessen Todestag. Außerdem sei nicht genug geprüft worden, ob die Frau in einem religiösen Wahn gehandelt hat. Deswegen soll es jetzt noch ein psychiatrisches Gutachten geben. Für diesen neuen Prozess jetzt sind bisher 23 Verhandlungstage angesetzt bis Mitte August. Da müssen alle Zeugen nochmal aussagen, alle Beweise werden nochmal angeschaut. Ob es da wirklich schon im August ein Urteil geben wird, wird sich wohl erst im Laufe des Prozesses zeigen.
Also sehr viel Aufwand und sehr viel Arbeit für die Justiz. Heiko Schneider war das mit Infos über einen Prozess um eine Sektenführerin aus Hanau. Die Frau ist 2020 wegen Mordes an einem kleinen Jungen verurteilt worden. Jetzt wird der Fall aber neu verhandelt. Raus aus der Atomkraft, raus aus der Kohle, weg vom Gas. Deutschland steigt zurzeit ziemlich häufig aus, wenn es um die Energieversorgung geht. Aber wo steigen wir eigentlich ein? Der Ausbau der erneuerbaren Energien geht nur schleppend voran und wird voraussichtlich auch nicht ausreichen, um den gesamten Energiebedarf in Zukunft zu decken. Deshalb wird jetzt wieder über eine Technologie diskutiert, an der schon lange geforscht wird, nämlich die Kernfusion. Da tut sich jetzt was, auch bei uns in Hessen, wie hr-Landtagsreporter Christoph Schelt berichtet.
Die Sonne strahlt an diesem Morgen, als wir vor die Tore Darmstadts fahren. Das passt zum Thema unseres Besuchs, denn hier bei der Gesellschaft für Schwerionenforschung, kurz GSI, geht es genau darum. In den riesigen Hallen versuchen sie, Atomkerne miteinander zu verschmelzen. Fusion. Genau das passiert, stark vereinfacht gesagt, auch in der Sonne.
Bei der Kernfusion nehme ich sehr leichte Atomkerne, in unserem Fall Wasserstoff, und die verschmelzt sich zu einem neuen Element, in unserem Fall Helium, zusammen. Und dabei wird große Menge an Energie freigesetzt.
Wer das so schön erklären kann, ist Markus Roth, Professor für Laser- und Plasmaphysik an der TU Darmstadt. Er ist sozusagen Mr. Kernfusion, in der ganzen Welt unterwegs und bekannt. Seit Jahrzehnten dabei, mit Leidenschaft. Das merkt man gleich.
1 Gramm Wasserstoff ersetzt 11 Tonnen Stahl. Steinkohle, das ist eine riesige Menge, wenn man sich das überlegt. Und es wäre die Möglichkeit, mit einer Ressource, die überall verfügbar ist, zuverlässig, sauber und ständig verfügbar Energie bereitzustellen. Deswegen ist die Kernfusion so vielversprechend für die Energieversorgung in der Zukunft.
Die Lösung für all unsere Energieprobleme? Ja, sagt Markus Roth, der nicht nur ordentlicher Professor ist, sondern auch Gründer des Startups Focused Energy. In 15 Jahren will er ein Demonstrationskraftwerk am Netz haben. In der Community der Fusionistas gibt es aktuell einen, nennen wir es, gesunden Wettstreit. Welcher Ansatz wird sich durchsetzen? Vielleicht das Team aus Darmstadt mit der Kernfusion durch Laser? Damit ist es im Dezember in Kalifornien gelungen, erstmals mehr Energie zu gewinnen, als reingesteckt wurde. Anders beim sozusagen klassischen Ansatz der Magnetfusion. An ihr wird schon viel länger geforscht. Die Technologie sei weiter und damit erfolgversprechender, sagt Milena Roveda vom zweiten hessischen Start-up Gauss Fusion in Hanau. In ihrer Vision geht 2045 ein erstes kommerzielles Fusionskraftwerk ans Netz. Wir stehen in der Produktionshalle des US-Unternehmens Bruker. Hier stellen sie supraleitenden Draht her, wie man ihn für die Magnete in MRTs in Krankenhäusern braucht, aber eben auch für Magnetfusion nutzen kann. Und so entstand Gauss Fusion. Aus der Industrie heraus, darauf legt Milena Roveda Wert.
Die Industrie hat eine höhere Möglichkeit, Risiken einzugehen, hat eine andere Kapazität, auch höhere Investitionsvolumen reinzuholen. Und in der Industrie arbeitet man, hat man einen anderen Takt als in den Forschungsinstituten.
Ob Laser oder Magnet, Forschung oder Industrie, Werner Neumann hält das alles für einen Irrweg. Der promovierte Physiker kämpft beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Hessen gegen jede Form von Atomenergie, ob aus Kernspaltung oder Kernfusion.
Bei der Kernfusion kann man noch sehr, sehr lange warten, denke ich wirklich Jahrzehnte, bis sowas funktioniert. Und wenn, hat man wieder eine große zentralistische Struktur, braucht riesige Stromleitungen durch das ganze Land. Das kann man wirklich viel einfacher machen, dezentraler mit Windenergie und Sonnenenergie. Vor 40 Jahren war das noch nicht der Fall, aber heute haben wir Windenergie und Sonnenenergie und können uns komplett daraus versorgen.
Strom zu 100% aus erneuerbaren Quellen, das wird nicht reichen. Da sind sich die Start-up-Unternehmer und Fusionsforscher einig.
Kernfusion. Diese Technologie soll künftig die Energieversorgung sichern und daran arbeiten und forschen auch Unternehmen aus Hessen. Infos dazu hatte Christoph Schelt. Tja, bis die neue Technologie ausgereift ist, könnte es für uns noch ziemlich teuer werden. Eine weitere mögliche Lösung in Sachen Energiekrise könnte zum Beispiel so aussehen. Einfach eine kleine Solaranlage kaufen, auf den Balkon stellen, anschließen und schon sinkt die Stromrechnung. So werben jedenfalls die Hersteller von sogenannten Balkonkraftwerken. In Lohfelden im Landkreis Kassel ist jetzt so ein mobiles Balkonkraftwerk vorgestellt worden, und zwar auf einem Fahrradanhänger. Wie das genau Strom erzeugt und ob das ein Modell mit Zukunft ist, das hat sich Jens Wellhöhner angeschaut.
Er ist völlig begeistert. Heino Kirchhoff ist einer der Schöpfer des mobilen Balkonkraftwerks.
Wir wollen damit Werbung machen, dass man darüber spricht und statt der Reise nach Mallorca sagt, also die paar Euro nehme ich zusammen und schaffe mir sowas an, das gibt Zukunft.
Heino Kirchhoff macht ehrenamtlich mit beim Lohfeldener Klimaschutzbeirat. Der berät die Gemeinde in allen Fragen rund um die Energiewende. Und da steht das mobile Balkonkraftwerk, direkt an einem Fahrradwanderweg in Lohfelden. Zwei Solarmodule auf einem Fahrradanhänger. Ein großes Schild verkündet, dass das hier ein mobiles Balkonkraftwerk ist. Heino Kirchhoff.
Die erste Idee war, so etwas auf einen Pkw-Anhänger zu bauen. Aber das würde verhindern, dass Schüler hinterm Fahrrad das an Ort und Stelle bringen. Und so haben wir gesagt, wir bauen das auf einen Fahrradanhänger. Und das ist daraus entstanden. 1,72 Meter lang und so breit, dass es auch noch durchs Gartentürchen passt.
Jetzt steht es erstmal neben dem Wanderweg auf dem Grundstück von Patrick Thomas. Der 37-Jährige hat ein eigenes Haus, wo er mit zwei Kindern wohnt. Er will sich selber demnächst ein Balkonkraftwerk anschaffen.
Somit sind auch die Kosten dann überschaubar für mich, da in eine große PV-Anlage für die ganze Dachfläche nicht in Frage kommt.
Es soll ein fest installiertes Balkonkraftwerk sein für rund 1.000 Euro inklusive Montage. Aber auch das mobile Modell findet er toll.
Genau, richtig. Ein Zeichen setzen. Also ich bin grundsätzlich gegen politische Verbote und Zwang, sowas machen zu müssen. Eher dafür, die Leute so zu ermutigen, anzuregen, das zu unterstützen, sich so etwas freiwillig anzuschaffen.
400 Watt kann das kleine Kraftwerk auf dem Fahrradanhänger erzeugen. Patrick Thomas' Bruder Marc hat schon ein Balkonkraftwerk auf der Garage.
Grundsätzlich kann man natürlich den Grundbedarf, den das Haus oder der Haushalt so hat, den kann man auf jeden Fall damit decken in den Stunden, wo die Sonne scheinen würde. Man kann Fernsehen gucken, man kann Kaffeemaschinen laufen lassen, sowas in der Richtung. Senkt halt so die Stromkosten am Ende des Jahres.
Das mobile Kraftwerk ist erst einmal ein Unikat, rein zu Demozwecken. Ein Botschafter in Sachen Energiewende.
Eine mobile Solaranlage im Mini-Format. Das sind sogenannte Balkonkraftwerke und eine Art Prototyp dieses Geräts ist jetzt in Lohfelden in Nordhessen vorgestellt worden. Jens Wellhöhner hat uns darüber informiert. Marburg geht doch. Das ist eine Plakataktion, die Stadt Marburg vor 2 Jahren gestartet hatte, mit dem Ziel, Menschen zu motivieren, öfter die Treppe zu benutzen anstelle des Aufzugs. Doch wie erfolgreich ist diese Aktion und können die Plakate wirklich motivieren? Diesen Fragen ist HR-Info-Reporterin Anna Spieß nachgegangen.
Ja, hier ist so ein grünes Plakat, das hängt direkt neben dem Aufzug. Marburg geht doch, steht da. Und dann 400 Treppenstufen, gleich 15 Minuten joggen. Na, dann los. Morgen. Darf ich Sie kurz was fragen? Warum nehmen Sie die Treppe und nicht den Aufzug?
Um meinen Puls morgens noch ein bisschen in Bewegung zu bringen. Aber man könnte diese Treppe natürlich sehr viel schöner gestalten, indem man mal den Treppen- und den Bodenbelag irgendwie vielleicht ein bisschen aufarbeitet, insgesamt für eine bessere Belüftung sorgt, die Beleuchtung ein bisschen freundlicher macht.
Stimmt, das würde auf jeden Fall noch ein bisschen mehr motivieren. Das Treppenhaus ist schon ganz schön muffig. Das sagt mir auch ein anderer Mann, der lieber den Aufzug nimmt.
Ja, das ist mir lieber, weil ich sonst ins Schwitzen gerate und am frühen Morgen die Klamotten dann gleich schon durchgeschwitzt sind. Außerdem ist das Treppenhaus auch nicht schön. Es ist so ein Betontreppenhaus, man kann nicht rausgucken und deswegen fahre ich auch mit dem Aufzug.
Na gut, laufe ich eben allein weiter. Schon gewusst, 20 Treppenstufen gleich 5 Kalorien verbrannt. Yes! Ich treffe jetzt die Dezernentin der gesunden Stadt Marburg, Kirsten Dinnebier, zum Treppenlaufen, klar. Hallo Frau Dinnebier. Wieso haben Sie daran geglaubt, dass so eine doch ja recht einfache Aktion mit Plakaten die Leute wirklich animiert?
Es geht ja darum, Bewegung in den Alltag gut zu integrieren und da ist das Treppenlaufen, das findet man überall und das geht ganz einfach.
Naja, mir kommt trotzdem ganz schön aus der Puste, also das muss man sich schon überlegen, oder?
Also es gehen beide Richtungen, sowohl hoch als auch runter. Und ich glaube, auch das ist nochmal ein guter Hinweis für alle, die dann nicht unbedingt ganz oben aus der Puste kommen wollen. Abwärts geht's leichter und schneller.
Also ein Erfolg? Das lässt sich natürlich nur bedingt messen. Das Projekt ist aber von der Uni begleitet worden und Isabel Beude hat ihre Bachelorarbeit darüber geschrieben. Am Telefon hat sie mir mal erklärt, wie sie zusammen mit ihren Kommilitonen vorgegangen ist.
Es gab 6 Beobachtungen vor der Beschilderung des Parkhauses und 6 danach. Dazu hatten wir einen Beobachtungsbogen mit verschiedenen Kategorien, wie zum Beispiel das Geschlecht, das Alter, dann ob Personen einzeln oder in Gruppen gegangen sind, die Wetterbedingungen, Tageszeit etc. Am letzten Beobachtungstag gab es dann außerdem noch Feedbackgespräche, bei denen die Akzeptanz, die Wahrnehmung und möglicher Effekt solcher Schilder abgefragt wurde.
Das Ergebnis, bei über 4000 Befragten haben nur rund 1% wegen der angebrachten Schilder eher die Treppe genutzt. Aber das ist auch nur stichprobenartig und deshalb nicht wirklich repräsentativ. Die meisten haben die Schilder aber als positiv wahrgenommen. Sie waren überzeugt, dass die Aktion etwas bringt und haben die Plakate auch bemerkt. Mir geht's da ähnlich und ich nutze seitdem deshalb öfter die Treppe.
Geht doch. Übrigens, so ähnlich heißt auch die Plakataktion, die die Stadt Marburg ins Leben gerufen hat. Die soll Menschen dazu motivieren, öfter die Treppe zu nutzen anstelle des Aufzugs. Infos dazu hatte Anna Spieß. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung. Das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Und natürlich gibt es auch diese Ausgabe wie immer als Podcast auf hessenschau.de.